This is a great next step.
The hype is astronomical.
New era of AI technology.
Blockchain.
Cryptocurrency.
He's
trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there.
Superhuman skills.
I'm talking about hype.
Willkommen zurück beim MediaLab Bayern Hype Institut, eurem Podcast über Hype und alle seine Umstände und Verbrechen. Christian, was macht der Hype?
Der Hype denkt darüber nach, ein soziales Netzwerk zu starten, glaube ich. Das sind die neuesten News von OpenAI, dem personifizierten Hype im Moment. Und ich glaube, wir kommen nicht drum herum, es wird eine sehr AI-lastige Folge, schon wieder. Wir schaffen es einfach nicht, davon loszukommen. Vielleicht sind wir die schlimmsten Hype-Opfer, Johannes. Wir es auch nicht schaffen, nicht drüber zu reden. Ich hatte gerade schon im Vorgespräch gesagt, wir haben unsere Chance verpasst, zum 1. April eine Folge aufzunehmen, in der wir uns einfach mal über die Druckerpresse unterhalten oder so. Vielleicht machen wir das nächstes Jahr. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dich zu sehen. Wir hatten im letzten Monat, die letzte Folge war die Sonderfolge vom Innovation Festival, wo du nicht dabei warst, sondern stattdessen Lukas Schöne vom Podcast This is Media Now. An dieser Stelle nochmal eine Hörempfehlung, sowohl für die Folge als auch für den ganzen Podcast. Da haben wir speziell so ein bisschen über den Audiobereich gesprochen und Hypes im Audiobereich, wo es natürlich auch ein bisschen um KI ging, aber nicht nur. Aber ja, wir haben einige KI-Themen auf der Liste. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir vielleicht direkt mit OpenAI's Social Network-Ankündigung anfangen?
Ja, es ist eine kleine Ankündigung, muss man dazu sagen. Also The Verge hat berichtet, dass es intern anscheinend einen Prototypen gibt, ein soziales Netzwerk zu bauen. Da war ein schönes Zitat im Moment. Genau. One idea behind the OpenAI social prototype is to have AI help people share better content. Was sehr witzig ist, denn, wir reden jetzt nicht über die Qualität von Content, die aus Generatoren raushüpft. Aber ja, das ist, glaube ich, ein sehr unsubtiler Mittelfinger in Richtung Elon Musk und Elon Musks X, ehemals Twitter. Und was ja von Elon Musks KI-Spin-off XAI aufgekauft wurde, wir reden jetzt nicht darüber, aber ich glaube, das ist... Es ist alles kompliziert und nervig und anstrengend. Auf jeden Fall haben wir hier zwei Silicon Valley-Milliardäre, die im Grunde gerade einen Social-Media-Schwanzvergleich auf die Beine stellen.
Wobei ich da einschränken würde, du hast es gerade schon gesagt, Mittelfinger Richtung Elon Musk. Das ist ja, also ich halte das eher für einen Testballon. Also ich bin ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses soziale Netzwerk jemals kommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen Säbelrasseln und so auch so ein bisschen Richtung Elon Musk. Hey, hör mal auf zu behaupten, dass Softbank die Milliarden nicht hat, die sie uns versprochen haben. Sondern für Projekt Stargate, sonst am Ende machen wir ein eigenes soziales Netzwerk auf und senken den Wert von deinem noch weiter. Ich glaube eher, dass es in diese Richtung geht. Insofern Schwanzvergleich wahrscheinlich schon richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals kommt. Ich begründe das gleich, warum ich das so sehe. Ich habe aber tatsächlich auch noch einen anderen Gedanken dazu, beziehungsweise ich stehe auf den Schultern von Giganten. Ich habe noch eine andere Meinung dazu gelesen, die ich gerne noch vorstellen würde. Erstmal, also was The Verge ja auch schreibt und was scheinbar der Gedanke dahinter ist, also share better content, bla bla. Aber das ist ja sehr stark auch auf dem Bildgenerator basieren soll oder sehr stark mit dem Bildgenerator verzahnt sein soll. Weil offenbar Sam Altman beeindruckt davon war, wie Grok auf Twitter integriert ist, also Grok, die Twitter-AI, und wie die Leuten hilft, da schnell irgendwelche Memes zu teilen, ist, glaube ich, der Kern der Aussage. Und ich würde da einmal die These aufstellen, ich glaube, das Letzte, was OpenAI gerade wollen kann, ist, dass mehr Leute kostenlos ihren Bildgenerator benutzen. Ich verweise da auf den aktuellsten Longread von Ed Citron. Ich weiß, wir zitieren ihn oft. Ich weiß auch, welche Probleme es mit Ed Citron gibt. Vor allen Dingen, dass er borderline unreadable ist manchmal. Und ich wünsche dem Mann einen besseren Editor. Aber er hat einen neuen Longread geschrieben, in dem er sehr, sehr genau auflistet, was die finanziellen Probleme von OpenAI tatsächlich sind. Auch was mit der Finanzierungsrunde. Ja, sie haben gerade 40 Milliarden vorgeblich eingesammelt. Die größte Finanzierungsrunde für ein Startup jemals. Das Ganze kommt aber mit ein paar Problemen. Zum einen, dass der Hauptgeldgeber Softbank eben das Geld selber gar nicht hat, sondern sich das Geld auch leihen muss, beziehungsweise weitere Investoren dafür finden muss. Gleichzeitig aber interne Regeln haben, die ihnen vorschreiben, wie viele Schulden sie machen dürfen. zum anderen auch, dass Teile dieser 40 Milliarden davon, also ganze 10 Milliarden von diesen 40 Milliarden sind davon abhängig, dass OpenAI es bis Ende 2026 schafft, von einer Non-Profit-Firma zu einer For-Profit-Firma umgewandelt zu werden, was dann komplett außerhalb meiner Expertise ist, was aber scheinbar gar nicht so einfach ist. Und das Ganze führt dann dazu, dass OpenAI jetzt schon an Kapazitätsgrenzen stößt, zumindest wenn man den Tweets glaubt von Sam Altman, was sowohl die Nutzerzahlen angeht, oder die vermischen ja gerne Nutzerzahlen mit Sign-ups. Also wir alle wissen, dass nur weil 500 Millionen Menschen sich da angemeldet haben, heißt das nicht, dass sie 5 Millionen regelmäßige NutzerInnen haben. Aber offenbar stoßen sie an Kapazitätsgrenzen, was die Rechenleistung für den Bildgenerator angeht. Und es scheint nicht besonders realistisch, dass sie diese Kapazitätsprobleme in unmittelbarer Zukunft werden lösen können, wenn überhaupt. Einfach weil sie Geldprobleme haben und weil natürlich Rechenzentren nicht einfach so vom Himmel fallen und sich auch nicht innerhalb von wenigen Tagen irgendwie materialisieren lassen. Weil, ich verlinke den ganzen Artikel unten in den Shownotes. Es ist wirklich ein Long Read, aber er lohnt sich. Und vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, dass OpenAI mit jeder einzelnen Nutzung Verlust macht. Selbst mit dem $200 per Month Subscription-Tier, das sie inzwischen haben, verlieren sie Geld, weil die Leute, die bereit sind, $200 im Monat für OpenAI zu bezahlen, das natürlich auch so intensiv nutzen, dass sie viel mehr Kosten verursachen, als mit diesen $200 abgedeckt werden. Und Ed Sitchin nennt eine Zahl, dass ich glaube, für jeden Dollar, den OpenAI ausgibt, verlieren sie $2.
Krass.
So. Und jetzt kann man im Detail vielleicht kritisieren, wie Ed Sitchin zu seinen Zahlen kommt. Also ein paar Stellen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob seine Rechnung da immer so hundertprozentig korrekt ist. Aber the point being ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass OpenAI gerade ein finanzielles, gesteigertes Interesse daran haben kann, dass noch mehr Leute für noch weniger Geld noch mehr Bilder generieren. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass eine reine Nebelkerze ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unter den aktuellen Bedingungen, die tatsächlich ein Netzwerk starten, das genau darauf basiert, nämlich noch mehr Leute produzieren noch günstiger, noch mehr Anfragen an die Bildgenerierung.
Ach ja. Ach ja. Diese Industrie ist einfach inhärent komisch. Ehrlicherweise. Also es ist echt, das ist die Sache, die mich immer wieder irritiert und auch mit OpenAI irritiert. Das ist ein sehr komisches Modell, um Fortschritt zu produzieren. Ich meine, ne, also finanziell, weil es da geht, war ja, glaube ich, längst über dem Gesamtbudget von Apollo.
Und wenn man so, du meinst die Mondmission?
Nicht nur die Mondmission, gesamt Apollo. Also nicht nur der Flug zum Mond, sondern alle Flüge davor und alle Flüge danach im Rahmen des Apollo-Projekts.
Wobei man da ja sagen muss, dass Projekt Stargate effektiv noch nicht existiert.
Also genau, es existiert nicht. Es ist eine Zahl auf einem Papier, aber ne, wenn es existieren würde, wäre es also teurer als die gesamten Apollo-Missionen. Ja, ja. Anyway.
Ich möchte vielleicht noch einen zweiten Punkt, was ich gerade eben so ein bisschen angeteasert hatte, aus dem aktuellen Garbage Day. Also Ryan Broderick, der ja meiner Meinung nach immer noch einer der klügsten und analytischsten so Internet- und Internetkulturanalysten ist, den wir gerade haben, der, ich sag mal, unsere Skepsis gegenüber KI nicht so ganz teilt, was ja fair enough ist. Und er tatsächlich da sieht, okay, vielleicht ist das ein soziales Netzwerk, also der Value von so einem sehr, sehr stark Gen-AI-gestützten Netzwerk könnte natürlich weniger auch in der Content-Produktion, also vielmehr in der Content-Kuration liegen. Also so ein bisschen eine bessere Art, durch den ganzen Morast durchzufiltern und Sachen zu finden, die tatsächlich nützlich sind. Was auf der einen Seite vielleicht stimmt, was auf der anderen Seite aber natürlich auch nur dann eine sehr schrittweise Verbesserung von dem ist, was ja Empfehlungsalgorithmen bisher ohnehin schon versuchen. Und wo sich ja relativ deutlich zeigt, dass sie ja gerade nicht nach Qualität oder Relevanz sortieren, sondern nach den Metriken, die halt den Plattformbetreibenden nützen.
Ja, total. Also wollte ich auch gerade sagen, so, das klingt erstmal cool und nett und ja klar, KI kann personalisieren, ist ja auch so ein Narrativ, das man ja auch gerne im Journalismus nutzt und hört. Facebook setzt seit Jahren Machine Learning-Algorithmen ein. TikTok ist ein wandelnder Machine Learning-Algorithmus, der tut nichts anderes als personalisieren und Inhalte entsprechend ausspielen. Ich glaube, der Punkt ist halt einfach der, ich kann Relevanz nicht messen. Geht nicht. Das ist ein inhärent unmessbarer Wert. Ich kann nur Näherungen oder Annäherungen von Relevanz versuchen zu messen, indem ich sage, okay, bleibt die Person länger auf diesem Stück mehr Inhalt. Liked Ideen, kommentiert die drunter, teilt Ideen vielleicht auch. Also ich kann nur Signale drumherum nehmen und dann mich nähern an das Thema Relevanz. Das heißt aber nicht, dass es tatsächlich relevant ist oder relevanter Content ist für die Person. Das kann einfach nur sein, dass sie das Handy hat liegen lassen, während sie auf der Toilette ist. Das kann sein, dass sie den Artikel oder den Post weitergesendet hat, weil eine Person gefragt hat, dass man darauf irgendwie die Augen offen hält danach oder man hat sich vertippt oder das Kind hatte mal das Handy in der Hand. Also all diese Signale messen ja nicht Relevanz. So. Ich kann mich immer nur nähern und habe immer eine gewisse Unschärfe drin. Deswegen, ne, und dann ist ja das nächste Thema, wo wir auch sagen, diese ganzen Algorithmen sind ja dann optimiert darauf, Time im sozialen Netzwerk zu optimieren. Das ist der Outcome.
Total, das ist das, was ich meinte. Es geht nicht um Qualität oder Relevanz im Endeffekt, sondern darum, wie wirst du am wertvollsten für die Plattform selber. Ich würde dir das Relevanzthema gerne bisschen widersprechen, glaube ich, weil ja, also ich sag mal so, die Fälle, die du beschrieben hast, gibt's garantiert, das würde ich jetzt mal für Edge Cases halten, also ich glaube nicht, dass die meisten Empfehlungen daher kommen, dass Leute ihr Handy, keine Ahnung, dass ihre Katze übers Handy gelaufen ist oder so, das glaube ich nicht. Ich würde es eher so sagen, ich glaube schon, also ich sag mal so, was das auf keinen Fall messen kann, ist positive Relevanz. Also was die auf gar keinen Fall hinkriegen, ist zu unterscheiden, hat jetzt jemand da kommentiert, weil er diesen Inhalt gut findet und mehr von diesem Inhalt sehen will? Oder hat er kommentiert, um sich drüber lustig zu machen oder um Counterspeech zu betreiben oder aus welchem anderen Grund auch immer? Ich glaube, was sie auf jeden Fall auch nicht können, ist irgendeine Form von normativer, gesellschaftlicher Relevanz. Also was ist denn in Anführungszeichen wirklich wichtig? Was sie ja schon sehr gut können, also sie, klar, das ist ja auch irgendwie die einfachste Aufgabe, sie kriegen es sehr gut hin, dir Content vorzuspielen, der dem Content ähnlich ist, den du bereits konsumierst.
Definitiv, ja.
Und das ist, jetzt könnte man argumentieren, das ist ja eine Art von Relevanz.
Ja, nein, ne, das ist halt
auf einer sehr, sehr individuellen Ebene, also es ist halt sehr individuelle Relevanz und jetzt könnte man, das ist jetzt, glaube ich, eine andere Diskussion, man könnte diskutieren, gibt es eine individuelle Relevanz überhaupt oder ist Relevanz immer irgendwie was, hat das immer diesen gesellschaftlichen Aspekt? Keine Ahnung. Aber ich glaube, diese Unterscheidung braucht's schon. Und weil das ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach zu sagen, sie kriegen das gar nicht hin.
Nee, das sage ich nicht. Sie kriegen das gar nicht hin. Aber einfach nur, dass Relevanz ist ein Wort, hinter dem wie man sich versteckt. Und man meint eigentlich nur Nutzungsdauer.
Oder Interaktion, Engagement, Auseinandersetzung mit Aufmerksamkeit.
Das, ja, Nutzungsdauer. Am Ende will ich ja, dass die Person maximal viele Anzeigen sehen kann, während sie Zeit verbringt in diesem Netzwerk. Das heißt, um dahin zu kommen, muss ich Nutzungsdauer optimieren. Und dann versuche ich also Inhalte auszuspielen, die die Person im Netzwerk halten. Und dann ist halt Relevanz ein schönes Schlagwort, das man da so ein bisschen bringt. Aber daneben man sich natürlich auch verstecken kann.
Genau, vielleicht ist die Frage nicht Relevanz ja oder nein, sondern Relevanz für wen?
Ja, ich glaube, das ist das Bessere. Und ich meine, muss man ja auch da sagen, ne? Also wenn wir über Personalisierung sprechen, das ist auch das immer, was ich finde, in Gesprächen im Kontext Journalismus auftaucht, was ich auch sage, so, du personalisierst nur dann, wenn du den Leuten ernsthaft Kontrolle über diese Form von Personalisierung gibst. Dann ist es echte Personalisierung. Und gerade in Facebook, gerade in TikTok verstecken gerne die Funktionalitäten, Sachen nicht sehen zu wollen. Hinter 3-4 Klicks oder ne, wenn ich sagen will, okay, welche Themen werden eigentlich für mich rausgesucht, dann muss ich 3 Menüpunkte tief gehen, um die überhaupt erst finden zu können. Und jedes Mal diesen Menüpunkt zu löschen, braucht auch wieder 2 Klicks. Also da zum Thema so Dark Matter und Friction, ne, das ist so, ja.
Ja, das führt jetzt ein bisschen zu weit, weil eigentlich sind wir gerade an einem sehr schönen Punkt, um von der Personalisierung auf ein anderes Thema zu gehen, über das wir auch noch sprechen wollten im KI-Kontext, nämlich über Content Pools. Aber vielleicht doch ein Punkt dazu, auch wieder eine kleine Einschränkung, weil ich bin grundsätzlich voll bei dir. Ich würde auch immer Kontrolle und Transparenz und eigene Entscheidungen bevorzugen. Ich glaube nur, das ist nicht das Mediennutzungsverhalten der Mehrheit. Also, weil ich glaube, das zeigt mir, es gibt ja theoretisch die Möglichkeit, du kannst dir nach wie vor deinen Content-Mix, das ganze Internet existiert, du kannst es dir relativ gut selber zusammenstellen. Die meisten Leute wollen diese Arbeit nicht machen.
Sie vermeiden dann die Nachrichten. Das ist der Punkt.
Nee, es geht gar nicht so sehr um Nachrichten, es geht mir um Content generell.
Ja, oder sie vermeiden die Inhalte. Du machst es ja trotzdem, nur du entscheidest dann, du benutzt die Plattform nicht, du benutzt bestimmte Suchbegriffe nicht, du vermeidest dann, also du switchst vielleicht auch schneller weiter, was dann auch wieder ein Signal ist. Du machst die Arbeit schon, sie ist nur nicht weniger aktiv, weil einfach die Funktionalität nicht da ist.
Nur für mich zum Verständnis, du sagst also quasi, wenn Instagram ein super elaboriertes, detailliertes Tool oder Möglichkeiten hätte, seine Content-Präferenzen einzustellen, würden Leute das auch verstärkt nutzen und nicht einfach sagen, okay, also sich nicht auf den Algorithmus so stark verlassen.
Ich denke, passiv und aktive Art von Interaktion definitiv beides. Und ich kann das auch anders bauen. Aber das Interesse an der Stelle ist ja gar nicht so sehr zu sagen, ich will perfekt personalisierte Inhalte für dich. Ich will die Inhalte haben, die so optimiert sind, dass sie dich im Netzwerk halten.
Ja, ja, klar. Ich rede jetzt rein hypothetisch von einem, von einer Welt, in der soziale Netzwerke das machen wollen würden.
Es ist auch wirklich jetzt sehr detaillierte Diskussion, die wir uns hier verlieren. Da könnte man sich eine Bachelorarbeit drüber schreiben oder eine Masterarbeit.
Die Chance hast du ja vielleicht bald.
Die habe ich noch, ja.
Dann lass uns zum nächsten Thema gehen, weil es so schön, wie ich gerade schon meinte, zu diesem Personalisierungsthema passt. Nämlich zu dem Thema Content Pool. Vor allem auch, wie David Caswell das beschreibt. Ich glaube, der ist wahrscheinlich vielen bekannt. Wir hatten gerade ein großes Interview mit ihm in unserem KI-Report, den wir zusammen mit dem AI for Media Network des Bayerischen Rundfunks gemacht haben. Er ist auch sehr aktiv auf LinkedIn. Ich habe viele Interviews mit ihm gelesen in letzter Zeit. Er ist, glaube ich, primär Berater, war aber auch für die BBC tätig und so weiter. Und es geht mir gar nicht so sehr mit ihm als Person, sondern es geht mir um, dass er so der in meinem Netzwerk irgendwie wortstärkste Vertreter von dieser Idee ist, hey, was wir mit KI machen können, ist, dass sich die Aufgabe von Journalismus dahin ändert, einen Content-Pool zu erschaffen, in dem Fakten abliegen. Und dann kann quasi KI dafür sorgen, dass jede Nutzerin, jeder Nutzer dann faktenbasierte Inhalte bekommt in genau dem Format, in genau der Form, die er oder sie sich wünscht. Also, dass, hey, ich habe hier den Content-Pool von Medium X und ich gehe in eine Chat-Oberfläche und sage, hey, erzähl mir doch mal bitte, ich würde mir gerne einen Podcast anhören, was es mit diesen ganzen Tarifen, Zöllen bei Trump auf sich hat. Und dann zieht sich die KI eben aus diesem Content-Pool die Fakten und produziert sie dann als Podcast für mich. Und jemand, der es als Longread haben will, kriegt es als Longread und so weiter und so fort. Und ich sehe da ein paar Probleme mit, vorsichtig gesagt. Oh, genau, deswegen da wollte ich mal mit dir drüber reden. Du kennst den Begriff, oder? Du bist im Bilde.
Ich kenne den Begriff. Ich habe den Begriff inzwischen, glaube ich, 4-mal gelayoutet, weil ich ja das Design für diesen Report gemacht habe. Das heißt, ich habe das Ding gelesen, inhaliert und in Pixel gepackt.
Es sieht sehr gut aus, muss man an dieser Stelle auch sagen.
Danke. An der Stelle, man kann ihn bei uns runterladen, kostet nur eine E-Mail-Adresse. Ja, ich war mir auch nicht so 100% sicher. Ich glaube, ich lese ihn weniger, als du ihn kennst. Ich habe nur das Interview jetzt gesehen und das Interview auch durchgelesen. Und ich glaube auch, da sind ein paar Annahmen drin, die, ich sage es mal vorsichtig, challengen würde an der Stelle.
Das muss man vielleicht einmal klarstellen. Das ist auch so, ich will da gar nicht so dagegen sein. Ich habe aber ein paar Fragen da dran, die ich bisher von ihm noch nicht beantwortet gesehen habe.
Ja.
Was nicht heißt, dass er es nicht gemacht hat. Meldet euch gerne, wenn ihr dazu was habt. Das interessiert mich. Aber tatsächlich, also auch da wieder kann man, glaube ich, erstmal sehr praktisch rangehen und irgendwie sehr philosophisch rangehen. Praktisch die Frage, was macht das mit Marken? Was macht das mit Medienmarken? Im Interview spricht er davon, dass sich öffentlich-rechtliche Medien zusammentun sollten, um einen öffentlich-rechtlichen Content-Pool zu schaffen. Was auf der einen Seite total Sinn macht, weil die können kooperieren, die haben keine Konkurrenz im Markt, die sollten kooperieren, das tun sie ja auch, jetzt schon, da macht die Idee irgendwo Sinn. Auf der anderen Seite stellt sich da natürlich im nächsten Schritt die Frage, wofür braucht man denn dann überhaupt noch unterschiedliche Stationen, Sender? Die Diskussion gibt es ja jetzt schon, ARD und ZDF. So, und wenn das alles in einen Content-Pool fließt, welches Branding wird dann eigentlich ausgespielt, wenn ich mir einen Podcast wünsche von diesem gemeinsamen Content-Pool? Und selbst das darf und kann für öffentlich-rechtliche Medien eine zweitrangige Frage sein. Sobald wir dann über private Medien reden, die das machen wollen, ist es keine nachgelagerte Frage mehr. Wie funktioniert das, wenn ich im Endeffekt, wenn die Fakten in Anführungszeichen alle die gleichen sind und ich lasse es mir von der KI ausspielen, wo kommt dann noch sowas wie Markenbild oder Stimme oder Haltung von einem Medium rein? Und dann direkt die zweite Frage, Thema Fakten.
Ja.
Was sind denn eigentlich die Fakten, die da reinkommen? Und in welcher Form, also keine Ahnung, bei Wissenschaftsnews ist das immer noch relativ einfach, weil wir uns halt darauf geeinigt haben, so gesamtgesellschaftlich, die meisten von uns, dass irgendwie Wissenschaft eine ziemlich gute Möglichkeit ist, sich sowas wie Realität irgendwie anzunähern. Aber was sind das denn für Fakten, sobald es um, keine Ahnung, Vermögenssteuer geht, pro, contra? Welche Fakten stehen denn dann da drin?
Eben, das ist, es ist sehr aus einer technischen Ebene gedacht, aber ich meine, wir hatten das Thema ja schon, es gab ja mal so mehrere Versuche, was, wenn wir Newsartikel auf die Blockchain packen, um Fake News zu bekämpfen? Und das klingt für mich sehr nach genau der Thematik, weil du genau in die Problematik reinläufst, so, ah ja, okay, was, wenn ich einen Fehler aus Versehen in sowas reinpacke? Wie sehen die Prozesse denn dann aus? So, was mache ich, wenn ein Fakt überholt ist? Wer guckt denn da wieder drauf und geht durch den Content Pool drauf und editiert das Ganze? So, das ist so der, die Idee ist charmant, würde ich es jetzt mal nennen, aber unklar und etwas unscharf, wie das genau funktionieren soll. Und ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, man versucht da wieder ein eigentlich wirtschaftliches, soziales Problem durch eine technische Lösung zu ersetzen und zu sagen, naja, das ist halt die Zukunft, also müssen wir das jetzt machen. Ich glaube auch zum Thema Marke, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, ist so Marke dann auch, naja, ist eher nice to have, denn die Idee oder die Grundidee ist ja, dass ich gar nicht mehr auf eine Nachrichtenseite gehe, sondern ich habe halt meinen privaten Chatbot. Und der zieht sich dann die Inhalte. Das heißt so, ich ersetze auch die gesamte Nachrichtenoberfläche durch Chat. Und die Annahme dahinter ist auch, dass das so der das prominente Interface der Zukunft wird an der Stelle. Wo ich auch sagen würde, so, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so 100% durchgehen würde. Ich weiß, woher das kommt. Und meine Theorie ist mal einfach, man hat etwas zu sehr über Nachrichtennutzer und Nutzung nachgedacht und geht nur aus Nutzungssituationen ran, die so einen reinen Needs-based Ansatz an Nachrichten haben. Ich will jetzt eine Information haben, also frage ich meinen Chatbot. Das ignoriert halt natürlich all die anderen Nutzungen von Nachrichten, wie vielleicht will ich mich unterhalten, vielleicht will ich ein bisschen Zeit totschlagen, vielleicht habe ich ja gar keine wirkliche Frage, vielleicht will ich mich einfach auch nur ganz grob informieren und will gar nicht so sehr in Interaktion damit eintreten, sondern ich will vielleicht einfach nur mal kurz drüber scrollen. Und natürlich kann man hier auch wieder argumentieren, naja, muss ja nicht und geht ja trotzdem, aber trotzdem diese Idee mit Chatbots als Nachrichteninterface kommt sehr aus dieser sehr engen Needs-based User Definition.
Wobei ich auch da behaupten würde, wenn man, also ich glaube nicht, wenn man ehrlich mit NachrichtennutzerInnen über Nachrichtennutzung spricht, dass man dann auf das Bedürfnis kommt, oh, ich würde mich gerne mit den Nachrichten unterhalten.
Definitiv nicht.
Also ich finde, das sind nochmal zwei Schritte, weil ich kann mir total vorstellen, dass man Needs findet, wie ich möchte informiert sein. Ich möchte mich auf einen Blick informieren. Vielleicht auch, ich möchte eine Nachfrage, ich möchte bessere Erklärungen zu Dingen bekommen, die ich nicht verstehe. Ich möchte das irgendwie angepasst auf meinen Wissensstand. All diese Dinge glaube ich total. Und dann ist vielleicht ein Chatbot eine mögliche Lösung, die Teile dieser Dinge dann abfängt, aber sicher nicht die einzige und vielleicht in vielen Fällen auch nicht die beste, weil, also das ist jetzt so ein bisschen dieses, ne, schnellere Pferde und Ford zugeschriebenes Zitatgeschichte. Ich bin mir relativ sicher, dass noch nie ein Nutzer gesagt hat, boah, ich würde mich sau gerne mit meiner Zeitung unterhalten. Also so wirklich als Problem von wegen, ah, ich hätte die Nachricht ja gelesen, wenn ich mich mit ihr hätte unterhalten können.
Eben.
Das wird sicher nicht passiert sein.
Eben. Und ich glaube halt auch, und da ist ja auch wieder ein Punkt, ne, es höhlt die Arbeit eines Journalisten extrem aus. Da geht es dann auch nicht mehr darum, was der Journalist als relevant findet an den einzelnen Sachen. Oder Einordnung ist dann im Grunde komplett raus. Denn dann ist die Aufgabe des Journalisten ja im Grunde nur, Fakten in einen Content-Pool zu werfen. Wie auch immer der aussehen mag.
Was ich dann noch interessant finde, wenn wir zu diesem Thema auch, ich kann mir das ausspielen lassen, wie ich will. Da hatten wir auch in der letzten Folge bei dem Live-Podcast auf dem Innovation Festival, da hatten wir Gäste auf der Bühne, unter anderem Lukas Petzmann vom Startup Artikly, die genauso Liquid Content machen, also Content von einer Medienform in die andere übertragen mit Hilfe von KI, der zum einen gesagt hat, dass es relativ gut funktioniert in den Fällen, in denen sie es nutzen, was ich ihm auch total glaube, aber der auch ganz eindeutig gesagt hat, es gibt Fälle, von denen lassen wir einfach die Finger, weil du halt politisch, keine Ahnung, kontroverse News halt schlecht in die Form einer WhatsApp-Nachricht gießen kannst, ohne dass Dinge verloren gehen. Genauso gilt das auch für Sachen, glaube ich, ein beliebtes Beispiel ist ja immer so, oh, wir können dann Content aus diesem Content-Pool nehmen und ihn automatisch in TikTok-Posts oder sowas umwandeln lassen. Ich glaube, das ignoriert so ein bisschen, welche TikTok-Posts gut funktionieren, weil was gut funktioniert auf TikTok wie in jedem anderen sozialen Netzwerk sind zum einen kontroverse Inhalte, zum einen super persönliche Inhalte, quote-unquote authentisch, was im Internetzeitalter noch bedeutet, es ist ein Gesicht, das es sagt. Und keine schwarz-weiße Schrift, sondern es ist halt ein Mensch, der das irgendwie sagt. Das ist ja das, was Authentizität im Internet bedeutet. und vor allen Dingen auch mit Haltung und mit Meinung und mit Einordnung, wie du schon gesagt hast. Und was macht denn, das macht die KI denn dann? Also wenn du den Content-Pool hast und sagst, okay, was auf TikTok gut funktioniert, mach mir einen guten TikTok-Post, dann ist das ein TikTok-Post, der irgendwie Meinung, Haltung, Persönlichkeit reinbringt. Ja, welche Persönlichkeit denn?
Ja.
So, ist es dann automatisch immer die Persönlichkeit, die der Person, die die KI nutzt, um auf den Content-Pool zuzugreifen, gerade am besten passt? Oder ist es die der Medienmarke, die den Content-Pool gebaut hat? Wessen Persönlichkeit ist es denn dann?
Es ist sehr, sehr platt und das also ein bisschen polemisch vielleicht von meiner Seite, ne? Aber dann bis Jay Rosenmaler es The View from Nowhere bezeichnet hatte, ne? Also Journalismus, der sich selbst komplett rausnimmt, so, der keine Positionierung, keine Ansicht hat, sondern immer der Meinung, der ist neutral und gibt nur Fakten weiter. Was das im Grunde dazu führt, ne, ist ein bisschen, und das fand ich am schwierigsten, es ist Journalismus ohne Journalisten. Journalisten selber dürfen Input geben, aber nicht ausspielen, dürfen nicht in Kontakt treten. All das automatisieren wir weg. Und das ist eine Zukunft, wo ich mir echt nicht sicher bin, ob die in irgendeiner Form erstrebenswert ist. Und umso schwieriger finde ich es, dass sie verkauft wird als, naja, sie wird halt kommen und wir können dagegen nichts machen. Was, ne, zum Thema Future Thinking und Visionen und selbsterfüllende Prophezeiungen, wir wissen alle, das ist nicht der Fall. So, nur wenn wir davon auch wirklich ausgehen, dass sie tatsächlich kommt, dann agieren wir auch nicht dagegen und schaffen keine Alternativen. Das ist, glaube ich, der Worst Case. Ich möchte nur kurz einen zweiten Aspekt sagen, bevor wir da weitergehen. Eine zweite Fehlannahme inhaltlich an oder technisch ist halt auch, dass wenn ich Sprachmodelle, also Language Models, nur mit Fakten fütter, spucken die auch wieder Fakten aus, was nicht der Fall ist. Es gab von der BBC vor ein paar Wochen auch die Studie, da haben sie mehrere Sprachmodelle getestet mit journalistischen Artikeln. Ich glaube, sie haben Zusammenfassungen generiert und 51% des Outputs waren irgendeiner Form falsch.
Ja.
Das heißt, selbst wenn ich diesen Content Pool habe und die Fakten stimmen alle, heißt es immer noch nicht, dass der Output faktisch korrekt sein wird.
Ja, total. Da bin ich jetzt ein bisschen außerhalb meines technischen Verständnisses. Ich habe die Frage Lukas Petzmann auch gestellt in dem Podcast. Und er meinte, dass sich das tatsächlich mit den Retrieval Augmented Generation, also mit RAG-Systemen, ganz gut in den Griff kriegen lässt. Und ich habe keinen Grund, ihm das nicht zu glauben.
Nein.
Verstehst du da mehr von?
Retrieval of Augmentation, just saying für all die Leute, die es wissen, ist im Grunde ist es ein zweischrittiger Prompting-Schritt. Und zwar, ich lasse erst eine Suchfunktion laufen über all die Inhalte, die ich habe, ziehe dann die 3, 4 relevantesten raus, pack die mit hinter den Prompt ran und lass das als Gesamtkontext durch das Sprachmodell laufen. Das ist Retrieval of Augmentation.
Ist es nicht auch, dass tatsächlich die Datengrundlage, von der sich das LLM dann bedienen darf, ausschließlich die Datenquellen sind, die du ihm vorgibst?
Ja, genau. Das ist ja im Grunde das, was Caswell ja auch sagt. Er will ja gerne diesen Knowledge Graph haben. Das ist, ne, genau das.
Genau, ja.
Aber du änderst nichts. Also ja, du gibst dem Modell nochmal mehr Kontext und das minimiert, sagen wir mal, Falschaussagen. Es verhindert sie aber nicht.
Muss man aber, sind die Systeme, die in der BBC-Studie, sind die schon auf RAG-Basis? Also, oder sind
das
noch?
Nee, das war sehr basic. Aber auch da ist im Grunde der gleiche Schritt passiert. Du hast ja dem Modell den gesamten Artikel gegeben. Das ist nichts anderes, als was in so einem RAG ja auch passiert ist, dass du dem Ding einfach mehr Kontext mitgibst. Und da war der gesamte Artikel mit drin im Prompt sozusagen. Auch das funktioniert nicht. Und das ist ja einer der Gründe, so der Hype um RAGs ist deswegen auch so ein bisschen abgeflaut. Es funktioniert zum Teil und das macht die Antworten besser und spezifischer und ist vor allem dann hilfreich, wenn ich sowas wie Software-Dokumentationen durchsuchen will. Aber das verhindert trotzdem letztendlich keine Falschaussagen.
Okay, lass ich so stehen, kann ich nicht sinnvoll was zu sagen.
Alles gut.
Nee, das ist ja dafür machen wir das ja hier zu zweit. Ich würde sagen, lasst uns mit Blick auf die Zeit, wir haben zwei Themen, kleine Themen noch, ein Downer und eine lustige Sache. Machen wir die lustige Sache vielleicht zum Abschluss.
Den Downer und den Upper zum Schluss.
Genau, obwohl der Upper ganz gut passt zu dem, was du gerade gesagt hast, aber dann kommen wir einfach gleich nochmal drauf zurück. Ich würde nämlich gerne noch einmal ganz kurz, und ich weiß, wir sind sauspät dran damit, es ist jetzt im Endeffekt auch schon wieder vorbei, ich würde noch einmal ganz kurz über den Ghibli-Trend sprechen wollen, über die Ghibli-Generierungen. Und es ist eigentlich alles dazu gesagt. Man muss da, glaube ich, nicht mehr so tief reingehen. Und irgendwie weiß ich natürlich auch, dass ich dann irgendwie gerade auch Teil des Problems bin, weil ich jetzt nochmal drüber rede, obwohl der Trend eigentlich schon durch ist. Und jetzt, wir nehmen halt jetzt auf, deswegen rede ich nochmal drüber. Ich möchte es auch ganz kurz halten. Ich wollte nur an einer Stelle einen Kollege, den ich jetzt nicht nenne, von einem nerdigen deutschen Online-Medium, der immer darauf hingewiesen hat, wenn sich Leute über diesen Trend beschwert haben, dass dieses Zitat von Miyazaki über AI is an insult to life itself, da hat er recht, muss man sagen, das ist in einem ganz anderen Kontext entstanden. Das ist einige Jahre alt. Da ging es um, ich glaube, 3D-Animation, die ihm gezeigt wurde. Es ging ihm da speziell auch drum, dass er das Gefühl hatte, dass das ableistisch ist, also dass das Menschen mit Behinderungen ihre Erfahrungen abspricht und sowas. Und zu diesem Kontext hat er es gesagt, er hat das nicht zu moderner Gen-AI gesagt. Das stimmt, das müssen wir mal festhalten. So, großes Aber danach, und das sage ich jetzt als jemand, der eine sehr enge emotionale Beziehung zu Studio Ghibli-Filmen hat. Wenn man diese Filme sich ansieht und sie auch irgendwie, nur irgendwie auf eine Art rezipiert, die nicht nur rein ästhetisch ist, dann kann man nicht auf die Idee kommen, dass Miyazaki und Studio Ghibli das für irgendetwas anderes als fürchterlich halten kann. Also, das ist so offensichtlich. Diese Filme sind nicht wahnsinnig subtil. Und wenn du dir Prinzessin Mononoke angeschaut hast und danach glaubst, dass, Moment mal, vielleicht meint Miyazaki ja nur diese eine spezielle KI, die er für eine Beleidigung an das Leben selbst hält und nicht diese Form von KI. Also, der Schleim in Prinzessin Mononoke, der die Tiere im Wald befällt, oder der Vielfraß, der in Spirited Away, in Chihiros Reise ins Zauberland, in das Badhaus kommt und alles frisst, bis er platzt. Das ist so ein ruchloser Ästhetizismus, dass Leute diese Ghibli-Dinger haben animieren lassen, obwohl sie offensichtlich nichts von dem gehört haben, was Miyazaki versucht zu sagen. Sorry, bin ich zu emotional?
Nein, ich bin ganz bei dir. Ich glaube, also da kann man eine breitere Diskussion nochmal austreten, ne? Dieses Thema so, dass man muss nicht alles zu Content verflachen. Und ich glaube, das ist eins der großen Probleme, und das ist eins der großen Probleme von Social Media, dass es keinen Unterschied gibt. Es ist immer nur Content, es ist immer nur Wasser auf den Mühlen des Algorithmus und ich kriege Likes und ich muss ja was produzieren, und dass man da nicht innehält. Also ich meine, es ist ja eh schon, dass alle das Gleiche machen. Diese Generatoren werden verkauft als, haha, ich kann jetzt unendlich kreativ sein, und alle produzieren am Ende die gleichen Ghibli-Porträts und Actionfiguren. Was, glaube ich, bezeichnend ist an der Stelle. Ich möchte nur kurz bei dem Zitat anmerken, in diesem Video pitchen die beiden Miyazaki unter anderem aber auch die Vision, dass sie eine Maschine bauen können, die selbstständig Szenen malen kann. Also selbst wenn sie nicht Gen-AI ihm direkt pitchen, pitchen sie ihm aber die Vision von Gen-AI am Ende des Tages. So, fair. Möchte ich nur sagen, so, es ist nicht so easy. Also ich finde es eh sehr gut, dass du hier Leute, weiß nicht, sag mal das, subtweeten, subpodcastest, unterstütze ich sehr.
Ich nenne ja keine Namen, es geht ja auch nicht um einzelne Personen.
Ja, ja. Aber das Argument habe ich auch schon gesehen, und es ist auch kein sehr sauberes Argument, da bin ich ganz bei dir. Überhaupt nicht. Das ist ein reines Gotcha, dein Zitat stimmt nicht. Was vielleicht auf einer Ebene korrekt ist, auf der anderen halt aber trotzdem nicht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Miyazaki sich OpenAIs Bildgeneratoren andeckt. Oh ja, damit habe ich kein Problem. Alles voll supi.
Diese Leute haben verstanden, was ich ihnen sagen will.
Ja. Die Kunst, die ich mein ganzen Leben gewidmet habe.
Genau, weil ihr habt richtig verstanden, es geht darum, dass es schön aussieht. gut, dass wir das geklärt haben hier.
War das der Downer oder der Upper?
Das war der Downer.
Ja, gut.
Tatsächlich. Der Upper kommt dann jetzt. Möchtest du darüber reden? Es geht um KI im Kundenservice.
Oh ja, das war witzig. Oh ja, richtig. Zum Thema. KI ist definitiv nicht korrekt. Cursor AI, das ist im Grunde eine Software, die kann ich nutzen, um KI unterstützt zu coden. Also ich habe da sozusagen ein Interface mit drin, das mir also den Code weiterschreiben kann, wenn ich will. Oder ich kann ihn prompten und dann weiterschreiben lassen. Auf jeden Fall hatte dieses System einen Bug. Und zwar, dass es dich, glaube ich, aktiv gesperrt hat, wenn du dich von einem anderen PC mit dem gleichen Account eingeloggt hast. So. Uncool. Wirkt erstmal so, als wäre irgendwie Lizenzprobleme irgendwie vielleicht da. Keine Ahnung, ne? Es gab da eine ganze Reihe von Leuten, die sich natürlich an Cursor gewandt haben und gefragt haben, so, hey, ich bin auf dieses Problem gestoßen, was ist los? Ich finde dazu keine Antwort. Körer nutzt einen automatisierten Kundenservice. Also im Grunde halt auch wieder ein Sprachmodell, das dahinter sitzt und wahrscheinlich RAG-basiert die eigene Dokumentation durchsucht und dann versucht, Antworten zu geben. Auf jeden Fall hat dieses Modell gesagt, auf die Anfragen, hey, was ist hier los? This is expected behavior. So, das ist eigentlich genauso soll das sein und so ist das zu erwarten und dann aber auch keine Hilfestellung gegeben in irgendeiner Form.
Hat es nicht sogar behauptet, das wäre Teil der neuen Policy?
Ich glaube auch. Also ebenso irgendwas in die Richtung war es natürlich nicht der Fall, weil es war einfach ein Bug. So, und dieses Modell hat aber halt falsche Antworten darauf gegeben, beziehungsweise das Unternehmen als ziemliches Arschloch dastehen lassen. Was natürlich dazu geführt hat, dass Cursor einiges an Kunden verloren hat. Ja, so zum Thema, können diese Modelle wahrheitsgetreu antworten oder ist es eine gute Idee, 100% Kundenservice zu automatisieren ohne Fallback-Lösung?
Ich habe es auch gelesen, ich fand es auch sehr lustig, weil auch der Poster, der das geschrieben hat, ich verlinke den Original-Thread auch in den Shownotes, auch gesagt hat, viele Leute haben dann lautstark öffentlich ihre Accounts gekündigt, unter anderem ich. Also, dass es tatsächlich auch publicity-mäßig Probleme hatte. Und ich glaube, die Firma hat dann auch den entsprechenden Reddit-Thread einfach kommentarlos löschen lassen und sich nicht mehr dazu bezogen.
Ja.
Eine Randfrage dazu, ihr werdet sehen, unten in den Shownotes, der Link dazu geht zum Forum des Y-Combinators, wo darüber halt gesprochen wird. Und das ist ein Ort, der mir in letzter Zeit oft mit kritischer Technologiebetrachtung aufgefallen ist. Hast du irgendeine Theorie, woran das liegt? Weil der Y-Combinator ist der letzte Ort, von wo ich das erwartet hätte.
Ja, definitiv. Ich glaube, der Punkt ist, das Publikum von des Y-Combinators besteht halt, oder von dem News.Y-Combinator-Forum besteht halt viel aus technisch sehr versierten Leuten. Da hast du viele Entwickler, viele Leute, die einfach tief in der Materie drin sind. Und du wirst es immer wieder sehen. Es gibt so, ich kann das Paper mal raussuchen, es gibt ein Modell, wo du genau das Punkt hast, je weiter du dich von der Materie entfernt bist, also je weiter weg du von der Technik und in den technischen Details bist, desto sicherer bist du mit den Einschätzungen, die du triffst. Desto wahrscheinlicher glaubst du, dass das, was du glaubst, zu wissen, auch wirklich korrekt ist.
Ist das nicht einfach nur der Dunning-Kruger-Effekt?
Nee, das ist nochmal was anderes. Dunning-Kruger ist ja dieser Bogen. Da ist es abnehmend.
Okay.
Und je stärker du an der Materie dran bist, desto mehr weißt du einfach, wie viel Unsicherheit in den einzelnen Aussagen drinsteckt. Du kannst es besser einschätzen. Und desto kritischer bist du auch gegenüber so Absolutismen wie, das ist die Zukunft von X, weil du kennst die Systeme in- und auswendig. Du weißt ganz genau, welche Limitierungen du hast. Und du willst eigentlich hinter dieser Aussage immer gleich mental 5 Sternchen und Fußnoten sitzen und sagen, naja, hängt aber davon ab, X, Y, Z. Das ist im Grunde der Unterschied und du siehst es halt in diesem Forum sehr stark. Genau diesen Effekt, das sind Leute, die tief dran sind, die sich gut auskennen, die auch zunehmend, glaube ich, mit dem Hype der Industrie sich schwer tun.
Insofern, ja, guter Ort, um darüber zu lesen. Mal schauen, wann Marc Andreessen das Ding dicht macht.
Ja.
In diesem Sinne machen wir jetzt hier dicht. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns nächsten Monat. Schauen wir, was bis dahin passiert. Vielleicht gibt es die USA nicht mehr. Wer weiß. Wir bleiben dran. Und ihr hoffentlich
Musk
auch.
Musk ist doch zum Mars geflogen.
Sind ja jetzt auch, sie hatten diesen Spaceflight, über den haben wir jetzt gar nicht geredet, weil es, glaube ich, auch einfach egal ist. Ich habe mir nur gedacht, hey, Katy Perry ins All schießen ist die eine Sache, aber warum hat man sie zurückkommen lassen? Es ist irgendwie die andere. Naja, sollen sich andere Podcasts drüber unterhalten. Wir hören uns nächsten Monat wieder und wünschen euch bis dahin alles Gute und bis dann. Macht's gut.